Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Predigt kommt heute Morgen aus 1. Timotheus 1, Vers 15 bis 17. Und ich lese das zu Beginn vor. 1. Timotheus 1, die Verse 15 bis 17. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisend Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wie kann ich mir sicher sein? Sicherheit ist in unserer Gesellschaft heutzutage eins der Hauptthemen. Nicht umsonst haben wir für alles eine Versicherung. Ja, Versicherungen sind extrem wichtig, weil wer weiß, wann irgendwas passiert, was ich dann mache. Wie kann ich mir sicher sein, dass ich dann noch sicher bin? Dass mein Geld dann noch sicher ist? Meine Zähne? Ja, wir haben eine Versicherung für alles und müssen sicher sein, dass die auch bis zum Ende ausreicht. Deswegen haben viele Leute heutzutage Versicherungsmakler. Die können dir sagen, du hast eine Krankenversicherung, dann gehst du zu deinem Versicherungsmakler und hier gucke, das ist meine Krankenversicherung. Kann ich mir denn damit auch sicher sein? Und der sagt dir, der erstmal guckt, der, ja stimmt, du bist da wirklich versichert, ich habe da mich um alles gekümmert. Und dann stellt er fest, oh, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, wo du komisch fällst und dann verlierst du die Hälfte deiner Zähne, dann würdest du jetzt nur eine schlechte Prothese kriegen. Ich habe da was für dich, dann kannst du dir wirklich sicher sein. Ja, und so gibt es ganz viele Zusatzdinge, damit unsere Sicherheit bis zum Ende ausreicht. Und solche Sicherheiten wünschen wir uns doch alle, oder? Das Ungewisse der Zukunft, das Zerbrechliche des Lebens, unseres Wohlstands. Und so eine Sicherheit wünschen wir uns doch auch, wenn es um unsere ewige Rettung geht, oder? Haben wir da nicht oft ähnliche Probleme? Ja, jetzt gerade bin ich Christ, aber was ist, wenn die Katastrophe über mich hereinbricht? Und ich so viel im Stress bin und so unter Leiden stehe und woher weiß ich, dass ich dann noch Christ bin? Vielleicht fragst du dich aber auch in eine andere Richtung. Vielleicht denkst du, ja, eigentlich bin ich Christ, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich so lebe. Wenn ich Bibel lese, dann freue ich mich nicht. In meinem Alltag merke ich kaum, dass mein Christsein wirklich eine Rolle spielt. Kann ich mir sicher sein, dass ich wirklich Christ bin? Haben wir solche Versicherungen für unser Christsein? Die katholische Kirche hat irgendwann angefangen, ja, das ist zur Zeit von Luther ganz beliebt gewesen, extra nochmal Versicherungspapiere zu verkaufen. Da konntest du dir nochmal eine Ecke sicherer sein. Und wenn du dann noch täglich den Rosenkranz gebetet hast, dann konntest du dir nochmal sicher sein. Wie können wir uns sicher sein? Wie kann ich mir sicher sein, dass Jesu Opfer für mich gilt? Wie kann ich mir sicher sein, dass die Errettung auch bis zum Ende reicht? Unser Predigtabschnitt, der befindet sich heute gleich zum Anfang des ersten Timotheusbriefes. Timotheus ist sowas wie ein Nachfolger von Paulus. Und viele Gemeinden, die Paulus gegründet hat, da war Timotheus dabei und hat die quasi mitgegründet. Und Paulus gibt jetzt diese Verantwortung für seine ganze Aufgabe der Mission und der Verantwortung über die Gemeinden an seinen direkten Schüler Timotheus und gibt ihm dafür jetzt ganz viele Anweisungen, irre viele Anweisungen. Das musst du alles tun. Aber es fällt auf, Timotheus und Paulus, die müssen sich ähnliche Fragen gestellt haben mit der Sicherheit. Wieso habe ich diese Aufgabe bekommen? Woher weiß ich, dass ich diese Aufgabe bis zum Ende durchführen kann? Vor allem ist das eine gigantische Aufgabe. Wieso bin ich überhaupt geeignet? Wo ist meine Sicherheit, dass das alles funktionieren kann? Womit habe ich das verdient? Und unser Text, in unserem Text gibt Paulus, zeigt uns, was ihm die Hoffnung gibt, was ihm die Gewissheit gibt, seinen unmöglichen Dienst als Apostel durchzuführen und nicht nur seinen Dienst, sondern sein ganzes Leben mit Christus zu leben. Was gibt Paulus diese unendliche Hoffnung, alles auf sich zu nehmen, sein altes Leben zurückzulassen und sich in das Ungewisse zu stürzen und am Ende sogar dafür zu sterben? Paulus, ich habe es jetzt mal seine Antwort in drei Punkten formuliert, ja, auf die Frage, wie kann ich mir sicher sein? Antwortet er, erinnere dich erstens, dass sich Jesus nicht zu schade ist, um dich zu retten. Zweitens, erinnere dich, dass niemand zu sündig ist, um errettet zu werden. Und drittens, erinnere dich, dass du nicht zu klein bist, um Errettung wiederzuspiegeln. Das sind unsere drei Predigtpunkte. Wie kann ich mir sicher sein? Erstens, erinnere dich, dass Jesus sich nicht zu schade ist, um dich zu retten. Vers 15 soll eindeutig eine Antwort auf die Frage, wie kann ich mir sicher sein, geben. Es geht los mit, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Ja, du bist hier nicht sicher. Ich habe hier was, was wirklich sicher ist. Die Botschaft ist völlig glaubwürdig. Das heißt, sie ist wahr. Zuverlässiger Fakt. Völlig unbestreitbar. Was dieses Wort, das allen Zweifel vertreiben soll, was diese Wahrheit ist, von der Paulus hier alles abhängig macht, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das wollen wir jetzt sehen. In dieser Wahrheit verbergen sich genau genommen drei Wahrheiten, die aufeinander aufbauen. Die Wahrheit Nummer eins ist, Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Und damit tun sich schon die meisten schwer. Woher wissen wir, dass Jesus wirklich in die Welt gekommen ist? Einige streiten das ab. Aber wir dürfen wissen, es ist wirklich wahr. Und damit meine ich nicht nur, dass Jesus existiert hat, dass es einen Menschen namens Jesus gab in Nazareth und Jerusalem und der dann dort hingerichtet wurde, da sind sich die meisten Leute sicher. Aber dass es wirklich Gottes Sohn ist, Gott selbst, der in diese Welt kommt, da dürfen wir uns sicher sein. Kein einfacher Mensch, auch kein Engel, nein, auch nicht irgendein besonderes Geschöpf. Nein, der ewige König, der unvergängliche, unsichtbare, allein weise Gott, wie es uns Vers 17 sagt. Der ist gekommen, indem er von einer gewöhnlichen Frau geboren wurde. Es bietet sich ganz gut an, dass wir heute den zweiten Advent haben und dass wir quasi uns auf Weihnachten vorbereiten, weil das ist doch ein Weihnachtstext. Jesus ist in die Welt gekommen. Und genau das ist der Punkt von Weihnachten. Wir feiern, dass es wirklich geschehen ist. Es gibt ja verschiedene Arten von Feiertagen. Ja, es gibt Feiertage wie den 3. Oktober. Da feiert man ein geschichtliches Event. Ja, ein historisches Ereignis. Etwas, was wirklich geschehen ist. Ja, am 3. Oktober, Wiedervereinigung Deutschlands. Das ist wirklich geschehen. Es ist noch nicht so lange her. Deswegen sind sich auch alle einig, dass es geschehen ist. Und es gibt Feiertage wie den 1. Mai. Da feiert man Konzepte oder Vorstellung von etwas oder einen Gedanken. Ja, zum Beispiel, wir haben 1. Mai die Arbeit oder das Arbeiten schön ist und nicht Arbeiten schöner. Weiß ich nicht genau, was man am 1. Mai feiert, aber man feiert nichts, was wirklich geschehen ist, sondern einen Gedanken. Für viele Leute ist Weihnachten nur ein Gedanke. Wir feiern ein Konzept der Familie, Liebe, ja, irgendwie schön beisammensitzen. Nein, Weihnachten ist wirklich geschehen. Wahrscheinlich nicht am 24. Dezember, aber wenn wir Weihnachten feiern, dann bekennen wir, das ist ein historisches Ereignis. Wirklich geschehen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen. Und das feiern wir, um uns zu erinnern, dass es wahr ist, damit wir glauben. Und wir feiern es, weil andere es glauben sollten. Weihnachten feiern ist also auch ein Bekenntnis. Gut, jetzt ist meine Frage. Ist unser Weihnachten ein Bekenntnis zu dieser historischen Wahrheit? Die Evangelien zählen zu den zuverlässigsten antiken Quellen, die es gibt. Was darin steht, kann man eigentlich wirklich glauben. Warum zweifeln dann so viele daran? Ja, natürlich, weil das, was in ihnen steht, übernatürlich ist. Ja, wer nicht an Gott glaubt, der glaubt natürlich auch nicht, dass er Mensch werden kann. Und darum wird diese erste Wahrheit von der zweiten viel besser getragen als von einem historischen Beweis. Ja, also die erste Wahrheit ist, Jesus ist in die Welt gekommen. Wer nicht an übernatürliche Dinge glauben will, will das nicht glauben. Die zweite Wahrheit ist, Jesus Christus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und ich muss nicht beweisen, dass die Evangelien glaubwürdig sind. Jesus beweist es, indem er tut, wozu er gekommen ist. Jesus hat bereits 1500 Jahre vorher im Alten Testament von sich geredet. Ja, tatsächlich schon seit Beginn der Menschheit nach dem Sündenfall spricht Gott von diesem Sohn, der kommen soll. Warum gibt uns das Gewissheit? Na, weil wir wissen dürfen, dass er wirklich gekommen ist, und zwar so, wie er immer gesagt hat, dass er kommen wird. Er hat es gesagt, seit der Mensch angefangen hat, sich in seiner Sünde gegen Gott aufzulehnen. Gott sagte die ganze Zeit im Alten Testament, dass einer kommen muss, der die Menschheit aus ihrer Sünde rettet. Ja, ich brauche da jetzt nicht ins Detail zu gehen. Wer das Alte Testament ein bisschen kennt, stellt fest, überall heißt es, einer muss kommen, der uns rettet. Denkt einmal neu drüber nach. Gott hat diese Verheißung tatsächlich erfüllt. Er hat nicht nur die ganze Zeit davon geredet, dass er es macht, sondern er hat es auch gemacht. Und es ist erstaunlich, wie viel Wert die Evangelien darauf legen, das immer wieder zu zeigen. Besonders Matthäus weiß genau, dass Gott es die ganze Zeit gesagt hat und erinnert, gucke, er hat es gemacht, wie er gesagt hat, dass er es tun wird. Wir haben Jesaja 11 gehört. Dort ist davon die Rede, dass einer kommt aus dem Haus Davids, Jesus, der geboren wird, um uns zu retten. Oder Jesaja 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man wird ihm den Namen geben, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Gott kommt in die Welt. Nicht einfach ein Mensch, der ein guter Mensch ist. Gott kommt in die Welt, um uns von unserer Sünde zu retten. Gott ist also sicher Mensch geworden, wie er gesagt hat. Er ist tatsächlich wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt worden. Hat tatsächlich der Schlange den Kopf zertreten. Er hat wirklich Gottes gerechten Zorn gestillt und mit absoluter Sicherheit die Sünden seines Volkes bezahlt. Und darum kannst du sicher sein, dass er tatsächlich Sünder rettet. Und damit kommen wir zur dritten und womöglich unangenehmsten Wahrheit. Sünder, von denen ich der Größte bin. Was Jesus getan hat, ist nicht einfach nur etwas, was wir von außen bestaunen dürfen, sondern Es betrifft dich und mich an unserer schwachsten Stelle. Du bist ein Sünder, für den Jesus das getan hat. Und das ist die Wahrheit, wo die meisten Menschen wahrscheinlich wirklich abschalten. Wie oft erreiche ich in einer Unterhaltung genau diesen Punkt, ja? Und wie erstaunlich sind all die freidenkenden und individuellen Menschen, die bestimmt nicht gleich sind wie die anderen, die alle sagen, natürlich mache ich Fehler, aber vielleicht brauche ich ein bisschen Vergebung, aber dass jemand für mich sterben sollte, das ist doch einfach nur grausam. Der Schlimmste unter den Sündern, das, nee, das bin ich nicht. Eigentlich bin ich auch ganz annehmbar. Aber Paulus' Antwort ist klar. Vielleicht bist du jemand, der sich auch eigentlich ganz okay findet. Dann sage ich dir jetzt in aller Klarheit, du bist ein Sünder und sogar der Größte unter ihnen. Du brauchst Rettung. Hör endlich auf, das Problem kleinzureden und höre endlich zu. Wie kann ich sagen, dass du der größte Sünder bist? Paulus sagt doch schon von sich, dass er der größte Sünder ist. Es kann es nicht nur einen größten geben? Und außerdem kenne ich dich ja gar nicht. Was fällt mir eigentlich ein, so zu einem Urteil zu fällen? Ich kann das sagen, denn so groß ist das Problem der Sünde. Es reicht ein kleiner Fehler, um dich zum größten Sünder zu machen. Jeder, der sich mit Gottes Gerechtigkeit vergleicht, muss feststellen, dass er der größte Sünder ist. Aber das ist doch unlogisch, wenn alle die Größten sind. Vielleicht, aber es geht hier nicht um Logik, es geht um Deutlichkeit. Du bist der größte Sünder. Jeder von uns wird von seiner tiefen Auflehnung gegen Gott beherrscht. Keiner ist besser als die anderen. Ich nicht, du nicht, Paulus nicht und auch der Massenmörder nicht. In unserer Sünde sind wir gleich und brauchen Rettung. Es gibt keine kleinsten Sünder, nur größte. Und jetzt ist es aber entscheidend, dass wir das verstehen. Denn das gibt uns Gewissheit, dass Jesus uns rettet. Weil Jesus ist nicht für ganz okaye Menschen gekommen. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Es trifft also voll auf mich zu. Es sind genau diese Sünder, für die Jesus in die Welt gekommen ist, um sie zu retten. Es ist unzweifelhaft, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Es ist unzweifelhaft, dass er gestorben ist, um die Schuld der Menschen zu bezahlen. Und es ist genauso unzweifelhaft, dass diese Rettung dir gilt, wenn du diese drei Wahrheiten glaubst. Diese Wahrheit ist glaubwürdig und sie ist es absolut wert, geglaubt zu werden. Denn es ist die schönste Botschaft der Welt. Du fragst dich, wie du dir sicher sein kannst, dass Jesus dich tatsächlich rettet? Paulus sagt, erinnere dich, dass Jesus nicht, sich nicht zu schade ist, um dich zu retten. Aber jetzt stellt sich ja wieder die Frage, wie lange reicht das? Oder warum sollte Jesus das tun? Wenn ich wirklich so ein boshafter Sünder bin, warum sollte das für mich gelten? Vielleicht hast du das alles schon lange verstanden, vielleicht glaubst du, aber du fragst dich, ob du nicht deine Chance auf Rettung doch irgendwann verspielst, weil du so wenig Veränderung in deinem Leben wahrnimmst? Vielleicht ist dein Gewissen überladen mit Fehlern, mit deiner Sünde. Vielleicht ist das nicht etwas, was du wirklich glaubst, dass deine Rettung nicht reicht. Aber vielleicht fühlst du dich oft so, als wäre deine Rettung nichts mehr wert, als hättest du sie schon lange verspielt. Paulus scheint sich ähnliche Fragen gestellt zu haben, denn er beantwortet als nächstes die Frage nach dem Warum. Wenn wir verstehen, warum Jesus uns gerettet hat, verstehen wir vielleicht auch, warum wir nicht sündig genug sind, um nicht errettet zu werden. Und das ist der zweite Punkt. Erinnere dich, dass niemand zu sündig ist, um errettet zu werden. Vers 16. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige. Warum die Rettung? Um die Langmut Christi zu beweisen. Was ist Langmut? So ein schickes altes Wort. Wenn man es googelt, kommt als erste Definition: durch ruhiges, beherrschtes, nachsichtiges Ertragen oder Abwarten gekennzeichnete Verhaltensweise. Also, es bedeutet, ich bin geduldig mit dir. Ich warte, ich versuche es immer wieder neu, ich komme neu auf dich zu, ich reiche dir immer wieder neu die Sachen, die du brauchst. Es ist ein Verhalten mit einer Einstellung der Geduld dir gegenüber. Das ist Langmut. So, und jetzt schreibt der große Paulus von sich selbst: Seine Rettung ist nicht ein Ausdruck von Gottes guter Wahl, von seinem speziellen Geschmack oder seiner Weisheit. Im Gegenteil, Paulus' Rettung beweist Jesu Langmut. Und die war auch nötig. Haltet euch mal vor Augen, was Paulus für ein Typ war. Er war der vorbildlichste unter den Juden. Klingt doch eigentlich ganz korrekt. Ja, und genau das ist das Problem. Paulus war so ein richtig korrekter. Wenn irgendjemand von uns Paulus persönlich gekannt hätte, wäre der wahrscheinlich echt unsympathisch gewesen. Paulus beschreibt sich selbst als den perfekten Pharisäer. Also ein als dieser Leute, die alles besser wissen, alles besser machen und grundsätzlich gut darüber Bescheid wissen, wie viel besser sie sind. Paulus war kein Gutmensch, sondern Paulus war das Ideal einer religiösen Elite. Selbstgerecht, abwertend, verurteilend, bedrückend. Ein Blick in die Evangelien zeigt uns, was Jesus von diesen Pharisäern gedacht hat. Ja, hier ein Beispiel aus Matthäus 23, Vers 15. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr Meer und Land durchzieht, um einen einzigen Proselyten, also um einen einzigen zu bekehren. Und wenn er es geworden ist, macht ihr einen Sohn der Hölle aus ihm. Zweimal mehr, als ihr es seid. Das sind die Pharisäer, von denen Paulus der Beste war. Aber nicht aus Jesu Sicht einer der Besten. Darum wurde ihm auch die Verantwortung übertragen, besonders für die Verfolgung der Erstchristen zuständig zu sein. Er war verantwortlich, er befahl und beaufsichtigt ihre Gefangennahme, Folterung, Enteignung und Hinrichtung persönlich. Immer noch mit seiner Unterschrift. Ist wirklich geschehen. Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. Für diesen Mann kam Jesus in die Welt. Für diesen Mann ist Jesus gestorben. Ihm hat Gott vergeben und seine Gerechtigkeit geschenkt. Das ist die Langmut Jesu. Auf gewisse Weise war das aber erst der Anfang. Ja, Jesus bestimmte Paulus zu seinem Hauptverkünder. Er nahm seinen größten Feind und machte ihn zu seinem größten und wichtigsten Mitarbeiter. Das ist Jesu Langmut. Der stolze, selbstgerechte, feindselige Mann wird zu einem Mann, der für andere weint, sich liebevoll um sie kümmert, für Menschen, die er gar nicht kennt, die größten Schmerzen und Gefahren riskiert. Das ist Jesu Langmut. Sagt dir dein Gewissen, dass du nicht wert wärst, gerettet zu werden? Glaubst du, dass du irgendwo eine Grenze erreicht haben müsstest, wo deine Rettung aufhört? Hast du Angst, dass du das Geschenk deiner Rettung vergeuden wirst? Gerade so in den Himmel kommst vielleicht? Dann bist du genau die richtige Person, um gerettet zu werden. Weil das ist es, worum es in der Rettung geht. Du bist dann perfekt, Jesu Langmut zu beweisen. Paulus sagt von sich, dass er dieses unglaubliche Erbarmen erfahren hat, damit du seine Rettung siehst und begreifst, dass auch du gerettet werden kannst. Und dafür ist es wichtig zu verstehen, unsere Rettung ist nicht nur dieser eine Punkt in der Geschichte, so ein einzelnes Ereignis in unserer Vergangenheit und jetzt müssen wir schauen, wie wir zukommen. Nein, unsere Errettung ist ein Prozess, könnte man sagen, der vor Beginn der Zeit begann und in der Ewigkeit endet. Unsere Rettung ist nicht ein Geschenk, das du einmal bekommen hast und dann bei dem du hoffen musst, dass es auch bis zum Ende noch gut ist. Unsere Rettung ist das Handeln Gottes, das er begann, als er dich erwählt hat, das er mit seinem Opfer am Kreuz ermöglicht hat und jetzt in dir umsetzt, bis er es eines Tages vollkommen vollendet. Das ist deine Rettung. Und darum ist Langmut wichtig in der Rettung. Weil es bei der Rettung um Jesu Langmut geht, können wir zu jedem Zeitpunkt sicher sein, dass er uns niemals aufgeben wird. Darum sagt Paulus dir mit seiner Rettung, wenn du zweifelst, erinnere dich, dass niemand zu sündig ist, um errettet zu werden. Paulus' Errettung soll uns ein Vorbild sein, damit wir Gewissheit finden. Paulus schreibt, wie ihm zuerst Jesu Langmut gezeigt werden sollte, damit andere glauben. Heute wird an uns Jesu Langmut bewiesen. Und folglich ist auch unsere Rettung ein Vorbild für andere. Und für Paulus ist dies ein drittes wichtiges Argument seiner Gewissheit. Dies beantwortet nicht die Frage, warum, sondern jetzt beantworten wir die Frage, wozu? Wozu dient unsere Rettung? Und das ist der dritte Punkt. Wie kannst du dir sicher sein? Erinnere dich, dass du nicht zu klein bist, um Errettung wiederzuspiegeln. Wozu dient unsere Rettung? Oder genauer gesagt wahrscheinlich, wozu dient der Beweis von Jesu Langmut in unserer Rettung? Sie dient zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. So lesen wir es in Vers 16. Paulus sagt, wir werden gerettet, damit Menschen diese Rettung sehen. Genauso wie wir gerade auf Paulus geschaut haben und gedacht haben, Herr Mensch, Jesus, den dürfen andere nachher schauen. Hey Mensch, Jesus, den? Auf uns? Aber genau wie wir auf Paulus geschaut haben und gedacht haben, wow, Herr Jesus, den hast du errettet. Genauso werden andere auf uns schauen können und sehen, den hat Jesus errettet. Wenn Jesus den da retten konnte, diesen größten Sünder von allen, dann kann er mich vielleicht doch retten. Und wenn er den dort bewahren konnte und in sein Bild verändern und bis ans Ziel führen, dann besteht für mich ja noch Hoffnung. Unsere Errettung dient dazu, dass wir eine Darstellung vom Evangelium werden. Dass andere uns sehen und sehen, den hat Jesus gerettet von seiner Sünde zur Gerechtigkeit, zum ewigen Leben. Wenn man uns zum Vorbild hat, dann sieht man nicht unsere großen Leistungen und unseren perfekten Glauben, dann sieht man nicht, wie wir echt tolle Christen sind, dann sieht man die Gnade Gottes, die an uns wirkt. Es geht nicht darum, dass wir Vorbilder werden, damit andere uns nachfolgen können, Es geht darum, dass Jesus uns zu Vorbildern seiner Langmut gemacht hat. Hier werde ich jetzt mal den 17. Vers, also den Vers 17 erwähnen. Hier geht es um Gottes Ehre. Ja, das ist sowas wie der Refrain von diesem ganzen Abschnitt. Es geht immer um Gottes Ehre. Jesus ist auf die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Er hat alles gemacht. Es geht zu Gottes Ehre. Er zeigt seine Langmut in unserer Rettung, nicht seine gute Wahl oder unser Ausharren. Es geht um Gottes Ehre. Ja, es spielt also bei unserer Rettung die Ehre eine doppelte Rolle. Zuerst geht es darum, dass Gottes Handeln an mir sichtbar wird. Gott handelt an mir und rettet mich. Das dient zu seiner Ehre. Und das andere ist, jetzt sehen andere dieses Wirken in mir und werden auch gerettet. Also noch mehr Leute, die gerettet werden und Gott anbeten. Das dient zu Gottes Ehre. Und warum gibt mir das Gewissheit? Es zeigt, dass Gott was mit mir vorhat. Ja, er hat dich nicht gerettet, um dich irgendwie irgendwo hinzuhängen. Ja, vielleicht stellt ihr euch einen Handwerker vor, der richtig schöne Dinge macht, einen Kunstschmied oder sowas. Und dann macht er so einen richtig schönen kleinen Anhänger und der wird dann irgendwo hingehängt und da hängt er dann und schön, interessiert jetzt keinen mehr. Wahrscheinlich kommt er irgendwann in eine Kiste, sondern er macht sich ein Werkzeug. Und er passt dieses Werkzeug genau an seinen, sagen wir, Amboss ein. Und jetzt passt es da genau hin und er hat da richtig viel Mühe drauf gemacht, dass er es perfekt benutzen kann. Warum sollte er sich so viel Mühe machen, damit er es benutzen kann und es dann nicht benutzen? Jesus hat dich gemacht, gerettet, damit er dich benutzt. Als Vorbild seiner Langmut. Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Und jetzt verwendet er seine ganze Langmut, um dich zu formen. Dein Zweck ist es, Vorbild seines Handelns zu sein, damit andere das ewige Leben erlangen. Darum darfst du dir sicher sein, dass deine Rettung vollkommen ist und Jesus dafür sorgt, dass auch du das ewige Leben erlangst. Also wie kann ich mir sicher sein? Erinnere dich, dass sich Jesus nicht zu schade ist, um dich zu retten. Erinnere dich, dass niemand zu sündig ist, um gerettet zu werden. Erinnere dich, dass du nicht zu klein bist, um Errettung wiederzuspiegeln. Und wir könnten es bei dieser Feststellung lassen. Aber ihr habt gesehen, es ist immer etwas, was Gott an uns handelt, was uns Gewissheit gibt. Und vielleicht glaubst du das, vielleicht gibt dir das jetzt gerade Sicherheit. Aber das ist etwas, wozu Paulus uns auffordert, uns daran zu erinnern. Er wendet sich danach an Timotheus und sagt, das vertraue ich dir an, damit du in deinem Glauben kämpfst. Den Glauben bewahrst, ein gutes Gewissen bewahrst. Und darum sage ich euch, erinnert euch daran. Macht daraus eine Gewohnheit, einen Prozess. Erinnert euch, dass sich Jesus nicht zu schade ist, um euch zu retten. Das bedeutet, konzentriert euch auf sein Wort. Ja, vielleicht nehmt ihr bewusster das Abendmahl ein, was quasi nochmal wie so ein Versicherungsschein dient. Hey, du bist wirklich gerettet. Darum ist Jesus gekommen. Erinnere dich, dass niemand zu sündig ist, um errettet zu werden. Erinnere dich an Jesu Langmut, wenn du betest. Bete konkret in diesem Wissen, wenn du irgendetwas vorhast, wenn du irgendwo Hilfe brauchst, wenn du irgendetwas erreichen musst mit deinem Glauben. Bete, dass Jesu Langmut an dir sicher wird. Dass er in dir handelt, nicht dass du der große Händler bist, Handelnde. Und das Dritte, erinnere dich, dass du nicht zu klein bist, um Errettung wiederzuspiegeln. Das ist was uns in die Gemeinschaft treibt. Leben wir miteinander. Erinnern wir uns gegenseitig. Hey, Jesus ist auch für dich gestorben. bekennen wir unseren Glauben. Das sind die Anweisungen, die in dieser Erinnerung quasi drin sind. Nicht damit wir bessere Christen werden, nicht damit wir irgendwie immer weiter vorankommen, sondern dass wir uns erinnern, dass Jesus der ist, der uns bis zum Ende durchträgt, damit wir die Gewissheit, die er uns schenkt, festhalten können. Dem König aber, dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.